HZ Insurance Broker Podcast. Ob Digitalisierung, VAG-Revision oder berufliche Vorsorge. Wir diskutieren Trends, Rahmenbedingungen und Erfolgschancen der Schweizer Brokerszene und bringen Themen auf den Tisch, die Relevanz haben. Sowohl für die kleine Boutique als auch für den großen Industrieversicherer. Und das wie gewohnt mit Gästen, die man kennt und die was zu sagen haben. Gesponsert von SIBA, der Swiss Insurance Brokers Association.
Guten Tag und herzlich willkommen zum Podcast von HZ Insurance und SIBA, der Swiss Insurance Brokers Association. Ich bin Michaela Geiger. Mein heutiger Gast ist das SIBA-Vorstandsmitglied André Beuth. Unser Gesprächsfokus ist heute das Thema Aus- und Weiterbildung für Broker. Herr Beuth, Sie sind im Vorstand von SIBA zuständig für die Aus- und Weiterbildung. Welche Themen beschäftigen Sie zurzeit besonders?
Ja, vielen Dank zuerst mal für die Möglichkeit, dass wir als SIBA hier uns äußern dürfen. Ja, was aktuell sehr ein wichtiges Thema ist, sind die ganzen Änderungen von der FINMA, von der Vermittelaufsicht per 1.1. Das beschäftigt die Branche sehr, also sowohl die gebundenen als auch ungebundenen Versicherungsvermittler. Also wir als Versicherungsbroker gehören zu den ungebundenen, die ja per se schon immer streng angeschaut worden sind. Und das wird sich so schnell nicht ändern, wie es aussieht. Und hier mit der Aus- und Weiterbildung, was wir als Versicherungsbroker ohnehin ja schon immer selber dran waren, eigentlich schon lange vor 2006, beschäftige uns, dass wir ja den Anspruch haben, für unsere Kundinnen und Kunden immer auf dem Laufenden zu bleiben, wie das andere Branchen auch haben, vielleicht die Treuhänder. Und da sind wir mal auch von der Regulierung her, wirklich werden wir da überstrapazen beansprucht, sagen wir es mal so.
Ja, jetzt haben Sie schon genau das Stichwort Regulierung gebracht. Die Schweiz ist ja ein sehr regulierter, wenn nicht gar überregulierter Markt. Woran stoßen Sie sich, wenn Sie an die jüngsten Entwicklungen denken? Das ist ja auf der einen Seite auf der Ebene der Gesetzgebung und auf der anderen Seite auf der Ebene der FINMA.
Ja, danke. Das haben Sie eigentlich sehr, sehr gut formuliert. Das gibt die Gesetzgebung und da gibt es ja nichts daran zu rütteln. Also da hätten wir mal politisch früher aktiv sein müssen. Wir als SIBA und zusammen mit unseren Kollegen aus der Romandie, Association Courtier en Assurance. Ja, wir haben ja hier als Branche die Thematik, dass wir neue Gesetze haben und die FINMA, die sehr spät mit den Informationen gekommen ist und offensichtlich auch keinen Unterschied zwischen einem zweifelhaften Krankenkassenverkäufer und einem renommierten Versicherungsbroker, der Firmen berät, da wird eigentlich nicht unterschieden. Das hat man ja auch schon daran gesehen, dass die erste Veranstaltung in Bern auf der Podiumsdiskussion, da war niemand auf der Podiumsdiskussion Mitglied, weder bei SIBA noch bei ACCA. Und das zeigt schon eigentlich ein bisschen, wie wir bei der SIBA von der FINMA angeschaut werden. In unserer Branche, glaube ich, wirklich unverstanden ist. Weil wir selber haben ja ein großes Interesse an der Weiterbildung. Uns stört ja gar nicht, dass wir eine lebenslange Weiterbildung haben werden. Von daher ist es einfach unverständlich, warum man da jetzt mit Kanonen auf Spatzen schießt. Man hätte ja jetzt schon die Möglichkeit, auf die schwarzen Schafe loszugehen. Also mir fallen da automatisch ein paar Beispiele ein von solchen Firmen und Mitarbeitern, wo die FINMA nach jetziger Gesetzgebung bereits schon aktiv werden könnte. Da muss man nicht groß researchen und sieht man das jetzt schon. Also daher werden wir streng angeschaut, das ist soweit okay. Was einfach schade ist, sind auch diese Aufwände, die wir dann haben als Branche. Und das geht ja auch dann zulasten der Kunden. Also wir haben höhere Gebühren, also von 150 Franken auf 475, wenn ich mich da recht erinnere. Das ist ja noch nicht das Ende der Fahnenstange, vielleicht ist ein Jahr später, sind es dann 600 Franken. Dann haben wir einen viel größeren Aufwand als für die juristischen Personen mit dem Reporting, wo Stand heute, meine ich, die Versicherungsgesellschaften als viel größere Player ausgenommen sind. All diese Themen, da müsste man ja, wenn man fair wäre, würde man das irgendwie bis im Sommer mitteilen, das und das wird erwartet für die juristischen Personen, für die Mitarbeitenden. Die FINMA kommt sehr, sehr spät und ja, auch die Art und Weise, wie kommuniziert wurde, ich fand das wirklich, wirklich erschreckend. Also klar, die FINMA hat keine Konkurrenz. Von daher gibt es nicht einen Markt, der spielt, wie das bei uns ja der Fall ist für unsere Kundinnen und Kunden.
Ihr Präsident, der Markus Lehmann, der SIBA-Präsident, hatte sich ja besonders zum einen an der massiven Überregulierung durch die FINMA und dann auch zusätzlich an den überbordenden Reporting-Pflichten gestoßen. Wo sehen Sie denn so den Haken an der ganzen Sache, wo Sie jetzt wirklich das Gefühl haben, Sie werden in Ihrer Arbeit quasi behindert oder eingeschränkt?
Wir werden unsere Arbeit weiterhin machen können, weil das macht ja Spaß. Wir kriegen ja tagtäglich gute Rückmeldungen von unseren Kundinnen und Kunden. Es ist einfach die Frage, was hilft einer Firma, wenn wir ein 4 Stunden Reporting machen müssen, pro Mitarbeitenden auch erzählen müssen, wie setzt sich die Quotagen oder Provisionen oder Honorare zusammen pro Mitarbeiter XY? Was hat der Kunde, was hat die Kundin für einen Vorteil? Wir haben ja die Transparenz als SIBA-Mitglied, ist das eigentlich schon lange basic. Das ist okay, dass die Kunden das sehen. Haben wir in anderen Branchen gar nicht. Wenn ich in die Mikro gehe oder die Bäckerei, dann sehe ich ja nicht, wie viel Gewinn am Gipfel gemacht wird. Das ist mir bewusst, dass es sehr wenig ist. Bei uns müssen wir die Einnahmen offenlegen. Es gibt, glaube ich, nicht sehr viele Branchen, die das machen. Wir machen das. Wir werden auch die natürlich auf unsere Stundenaufwendung transparent informieren. Das ist ja auch nichts Neues. Das machen ja auch Treuhänder und Anwältinnen und Anwälte bereits auch schon. Da sind wir nicht besonders gefordert. Aber was macht das für einen Sinn, dass man Versicherungsgesellschaften nicht genauer anschaut, jetzt mit diesem Reporting, wo das ursprünglich auch mal die war, und die deutlich kleineren Broker, einfach zum Vergleich, der größte Broker hat irgendwie 340 Mitarbeitende oder ist massiv kleiner wie die meisten seiner Kunden. Und da sehe ich jetzt nicht eine besonders schützenswerte Klientel bei den Firmen. Natürlich, bei Privatpersonen ist das eine ganz andere Geschichte. Da gibt's dubiose oder sagen wir so nicht so optimierte Beratungen. Und da hat ja auch die FINMA an ihrem Ventas dieses Beispiel gebracht. Aber da hätte ich dann halt gerade mal geschaut, was ist denn das für ein dubioser Vermittler, der das Telefon aufgelegt hat? Wer ist das? Und schau, dass der nicht mehr in der Branche ist. Und ja, für Vorsorgeberatung, Krankenkassenberatung, wo wahrscheinlich sehr viel Schindluderei passiert ist, macht es ja absolut Sinn, da genauer hinzuschauen. Im Bereich von Firmenkunden, da ist ein sehr, sehr aktiver Markt. Wenn sie da nicht performen, dann haben sie genug gute Anbieter, die das besser machen. Und die Firmen, die haben dann auch eine Legal-Abteilung, die wehren sich dann schon.
Wenn Sie sagen, es gibt schwarze Schafe durchaus, die da noch auffallen, wie gut ausgebildet sind denn aktuell Broker in der Schweiz aus Ihrer Sicht? Und wofür setzen Sie sich dann als Verband ein?
Ja, vielen Dank. Die Broker sind, glaube ich, per se ja schon sehr gut ausgebildet, weil in der Regel der klassische Weg zu einem Versicherungsbroker führt über eine Versicherungsgesellschaft. In den meisten Fällen, es gibt Ausnahmen, dann hat man schon einen Fachausweis gemacht, irgendetwas Ähnliches, eine HF und so weiter. Und die SIBA war ja Mitinitiator des damaligen Insurance Institute und hat eigentlich eine eigene Aus- und Weiterbildung auf die Beine gesetzt. Das gab dieses Chartered Insurance Brokers und mit Associate in Risk Management und Brokerkurs. Das hat man ja als Branche eigentlich selber auf die Beine gestellt, lange bevor es 2006 die FINMA-Thematik aufkam. Und auch heute, ich stelle fest, ich bin noch ein bisschen Teilzeit-Dozent. Das sind sehr viele junge Leute von Versicherungsgesellschaften, aber auch von Versicherungsbrokern, die wollen lernen. Ja, die machen eine HF, die machen einen Fachausweis, die überlegen sich, die haben auch einen hohen Anspruch an sich selbst. Also ich glaube, da die Branche ist da gar nicht so schlecht aufgestellt. Und wir müssen natürlich immer schauen, dass es Sinn macht, die Leute auf die Themen von den Kundinnen und Kunden vorzubereiten. Das ändert sich ja, das ist ja nicht statisch. Also der VBV ist ja auch jetzt hier dran, gewisse Sachen bei der Vermittlerausbildung neu zu machen. Das ist, dass man jetzt die guten, bewährten Sachen beibehält. Also beispielsweise diese Vermittlerprüfung, die war ja sehr kundenorientiert. Das soll so beibehalten werden. Und auch das Broker-Modul auf Stufe Fachausweis ist ja etwas Neues. Also das ist eigentlich eine top-moderne Ausbildung. Also ich kann das jedem ans Herz legen, nicht nur, weil ich da in der Projektarbeit mit dabei war. Da waren sehr viele Leute von kleinen, mittleren, großen Brokern dabei, um diese Ausbildung möglichst praxisnah hinzubringen mit allem, was eine Brokerin, ein Versicherungsbroker im täglichen Leben braucht, von der Ausschreibung, Schadenbegleitung. Das ist wirklich, dass man sehr, sehr nah am Markt und wer so ein Modul gemacht hat, ist da gut dabei.
Jetzt ist ja so, dass die Aufgaben eines Brokers sind ja sehr vielseitig, wenn man sieht. Also das geht ja von der Kundenbegleitung, von der Risikoanalyse über die Recherche im Versicherungsmarkt, Auswahl sogar des Versicherers bis zur Begleitung beim Schaden. Wenn Sie jetzt so die jungen Leute anschauen, was fasziniert die denn heute, Broker zu werden? Was ist denn das Faszinierende an dem Beruf?
Ich kann natürlich nur von den Erfahrungen sprechen, die mir die jüngeren Leute mitgeteilt haben. Ich bin jetzt nicht mehr so das jüngste Semester. Ich glaube, was die jüngeren gleichzeitig wie auch Älteren weiterhin fasziniert, ist ja diese unabhängige Beratung. Also man ist für die Kundinnen und Kunden da, man ist eine Vertrauensperson, ist ein Ansprechpartner weit über das klassische Versicherungs- und BVG-Geschäft hinaus. Also da bauen sie Beziehungen auf, wie das auch Treuhänderinnen und Treuhänder machen über die Jahre. Da wird man um Meinungen zu komplett anderen Themen gefragt, über M&A, über Arbeitsrechte. Ja, ich hatte gerade vorhin einen Fall, ich bin ja nicht weit weg als von Arbeitsrechtlerin, habe keinen juristischen Background. Über die Jahre baut sich so ein Vertrauen auf, wo es einfach unheimlich Spaß macht, die Kundinnen und Kunden über den Tellerrand hinaus zu beraten. Wenn man das halt nicht selber macht, dann kennt man da jemanden oder da jemanden und unterstützt die Kundinnen und Kunden weit über das klassische Insurance Broking.
Wenn man heute den Beruf jetzt so anschaut, was ist denn heute so ein Must-Have und was ist ein Kann für künftige Broker, wenn Sie auf die Marktentwicklung so schauen?
Ja, ich glaube, nach wie vor, auch heute ist es ja verpönt, reines Fachwissen abzufragen. Aber eigentlich, die Basics muss ich ja haben. Ich muss ja über die in der Versicherungsbranche Bescheid wissen. Vielleicht als Generalist, jetzt als Kundenbetreuer oder Kundenbetreuer muss ich ja nicht der oder die Expertin sein auf jeder Branche, aber ich muss die Basics drin haben. Ich muss den Kunden und die Kundin abholen können, wo drückt der Schuh, was will er. Ich muss die Sprache des Kunden können. Also ich muss diese Skills haben, dass ich einfach ein bisschen Empathie habe, dass ich auch einen Kunden nicht zutexte. Ich muss die richtigen Fragen stellen, ich muss zuhören können. Ich glaube, das sind nach wie vor wichtige Themen, trotz Digitalisierung im Firmenkundenbereich essentiell, dass man die Sprache des Kunden und der Kundin spricht. Und damit meine ich jetzt nicht die Fremdsprachen, welche natürlich auch sehr hilfreich sind. Also Englisch in der heutigen Zeit ist für mich auch ein Must-Have auf zumindest einem einfachen Niveau.
Jetzt haben Sie ja schon das Modul erwähnt, das bei der Grundausbildung zum Tragen kommt. Wie ist denn jetzt Ihre Erfahrung mit dieser Ausbildungsoffensive? Was haben Sie denn da für Erfahrungen gemacht?
Ja, also ich glaube, der Start damals, als das Broker-Modul eingeführt wurde, war wirklich sehr, sehr, sehr gut. Auch eine gute Resonanz aus dem Markt. Da hat es auch viele Interessierte gegeben. Und ich glaube, jetzt muss unser Anspruch sein, auch der vom VBV, dass dieses Modul weiterhin gut gebucht wird. Weil ich weiß jetzt von der einen oder anderen Kursort, wo sehr, sehr kleine Klassen waren, wo ich einfach überrascht bin, dass da so wenige Leute buchen. Das kann ich jetzt auch noch nicht begründen, was da der Grund ist, weil es ist ja nicht nur für die Versicherungsbrokerinnen und Broker interessant, sondern auch die ganzen Brokerbetreuer. Also wenn ich bei einer Versicherungsgesellschaft ein Brokerbetreuer wäre oder Brokerchef, ich würde jeden in diese Ausbildung schleusen, nur für dieses Modul. Das ist so hilfreich. Ich meine, ein Brokerbetreuer, der hat ja die Broker als Kunden. Und ich, das heißt immer Know Your Customer. Das heißt, ich muss doch ein bisschen wissen, was sind denn seine Themen, was sind deine Probleme. Und wenn ich das mal auch in einer Weiterbildung gesehen habe, was macht er oder sie den ganzen Tag, kann ich doch viel besser die Bedürfnisse verstehen. Und das lohnt sich, glaube ich, sicherlich auch vom Netzwerk her, wenn man noch die Beziehung zu den Brokern vertieft. Das ist, wie wir mit unseren Kunden und Kundinnen, ist ja schön, wenn man miteinander telefoniert und Videocalls macht, aber man muss die physisch sehen. Und so sehe ich das auch mit den Brokerbetreuern. Also wenn die nicht mehr Leute in diese Ausbildung schicken, dann weiß ich nicht, ob die Broker wirklich ihre Zielkundschaft sind, ein bisschen.
Haben Sie denn genügend Nachwuchs? Gibt es genügend Interesse bei den jungen Leuten? Ich meine, es wird ja auch sehr viel von Konsolidierung und der Markt schrumpft oder es bleiben vielleicht bloß noch ein paar große übrig. Also es ist ja auch keine so einfache Marktentwicklung jetzt aus externer Sicht. Kommen denn genügend junge Leute, die auch Interesse haben, diesen Beruf zu erlernen?
Ich glaube halt nur, wenn wir ein bisschen, es kommen nur genügend, wenn wir die Werbetrommel ein bisschen mehr rühren und auch genug Versicherungsbroker Lernende anstellen. Also es können einerseits die klassischen Kaufmenschen Lernenden sein, aber Bereich dieses Young Insurance Professional, also diese Maturanten, wo man die Talente abholt, ist der Anteil an Broker relativ klein. Also die sind sehr viel bei großen Versicherungsgesellschaften. Es gibt Stand heute relativ wenige Versicherungsbroker, die Young Insurance Professionals anstellen. Das ist eigentlich auch eine zusätzliche Möglichkeit, die Talente frühzeitig an sich zu binden. Also diese Maturantinnen und Maturanten, da wird von unserer Seite, nach meiner Meinung nach, werden noch zu wenig angestellt. Da gibt es ein paar, die das gut machen. Und ja, die Lernenden ausbilden, das ist natürlich auch etwas, das sich nicht jeder Broker leisten kann und will. Das ist unheimlich anspruchsvoll mit ALS und alles überwachen und das ist, aber es gibt keinen anderen Weg. Also wenn wir die Talente in Zukunft haben wollen, dann müssen wir sie ausbilden, Punkt. Und wir können sie klar vom Mitbewerber A, B oder C abwerben, aber irgendwann hat es dann nicht mehr genug. Also wir müssen ausbilden, wir müssen attraktiv sein als Branche und wir müssen uns auch besser verkaufen. Es ist nicht so langweilig, wie es aussieht. Es macht wirklich Spaß.
Was sind denn drei wichtige Skills, die so ein Talent mitbringen muss, wenn er oder sie Broker werden will?
Wenn es ein junges Talent ist, dann muss er zuerst einfach mal neugierig und interessiert sein. Sie sollten auch die Bereitschaft haben zu lernen. Und was halt bei allen jungen Leuten ist, ist es ein bisschen Geduld gefragt. Da bin ich gerade das schlechte Beispiel dafür. Das hatte ich in jungen Jahren definitiv nicht. Man will zu schnell irgendetwas und hat nicht die Geduld, ein bisschen zu warten, weil sie brauchen auch Erfahrung. Und die kommt ja mit dem Alter von allein. Also es ist Interesse und bereit sein, etwas zu lernen. Wenn man das hat, ist das, hat man wirklich eine gute Voraussetzung.
Braucht man denn besondere Fähigkeiten im Bereich Sales oder Menschenkenntnis oder Themen wie Compliance, Datenschutz, Legal, also rechtliche Themen?
Ja, das ist ja das Schöne an der Versicherungsbranche. Also ich gehe jetzt ein bisschen über den Tellerrand. Also bleiben wir mal beim Broking, oder? Es gibt ja verschiedene Berufsbilder. Also Sie haben Sales angesprochen. Das ist etwas, das jeder Broker sehr gerne hat. Wenn Sie da ein paar Leute haben, dann ist man immer sehr interessiert. Also Leute, die diese Sales Skills haben, davon gibt's nicht so viele. Vor allem gepaart mit noch ein bisschen Fachwissen. Also Sie können ja nicht einfach nur eine Zeitung verkaufen. Es geht ja hier um Vertrauen. Das ist immer noch People Business oder Beziehungsdelikt, wie manche sagen. Sie müssen sich zuerst das Vertrauen erarbeiten. Aber Leute, die einfach nicht, zu ängstlich sind, mal ein Telefon in die Hand zu nehmen, einfach mal auf Kunden loszugehen oder an einem Event Person anzusprechen. Das sind ideale Kandidatinnen und Kandidaten im Bereich Sales. Aber wir haben ja ganz andere Berufsbilder. Es gibt ja Fachspezialisten pro Branche. Man kann ja sagen, okay, diese Branche, das ist meins. Ich möchte nicht akquirieren. Ich will nicht diesen Verkaufsdruck haben, immer neue Kunden reinholen müssen. Nein, ich möchte der oder die Beste werden auf meiner Branche für BVG, für hoffentlich, für Cyber, was auch immer. Es gibt ja so viele Branchen. Dann gibt es auch diesen, aus meiner Sicht, diesen klassischen Kundenbetreuer, Mandatsleiter oder wie Sie es nennen wollen. Das ist ja eigentlich der Beziehungsträger, der das super macht mit seinen Kundinnen und Kunden, hat eine gute Reaktionszeit, hat das Verständnis über alle Branchen, denkt vernetzt. Aber er oder sie fühlt sich halt nicht wohl, diese Akquisition zu machen. Das heißt ja nicht, dass diese Person schlecht ist, sondern da muss man sie einfach am richtigen Ort einsetzen. Und da gibt es ganz, ganz viele Beispiele in den Branchen oder bei größeren Brokern gibt es eigene Schadenabteilungen. Also das gibt wirklich viele Möglichkeiten für Talente im Versicherungsbroking.
Heute ist ja der Markt sehr aufgeteilt in Versicherungsvermittler, tatsächliche Vermittler und unabhängige Broker. Wird es in Zukunft auch so sein? Oder wo geht der Trend hin?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Ich pokere mal und sage, dass die unabhängige Beratung wird an Bedeutung gewinnen, obwohl ich mir bewusst bin, dass natürlich die Versicherungsgesellschaften hier ein bisschen mehr Power haben in Form von finanziellen Mitteln und auch besser politisch vernetzt sind. Aber die unabhängige Beratung ist das, was die Kundinnen und Kunden wollen. Es ist nur die Frage, können sie sich das in Zukunft noch leisten? Können sich das auch kleinere Unternehmen in Zukunft noch leisten? Oder auch die, gerade für Private, wo es dann irgendwann nicht mehr aufgeht, mit all diesen Auflagen, die man von der FINMA hat. Wir haben einen Datenschutz, wir haben IT-Systeme, die Geldkosten erneuert werden müssen. Also da gibt es sicherlich die Konsolidierung in der Branche, dass es einfach wahrscheinlich schwieriger wird, heute selbstständig zu werden als ungebundener Versicherungsvermittler, also als Versicherungstreuhänder. Den Bedarf sehe ich absolut. Ich glaube, die Branche wird an Bedeutung gewinnen, aber es wird sehr, sehr schwierig für kleinere Broker, wenn sie nicht ein super Nischenplayer sind, wenn sie wirklich nicht ein Crack sind auf irgendeiner Branche, da in Zukunft zu bestehen. Da sehe ich schon die Konsolidierung.
Ist es denn ein Nachteil, wenn es jetzt, sagen wir, es gibt vielleicht weniger, aber große Unternehmen, Broking-Unternehmen, die in der Beratung, in der Analyse vielleicht stärker sein können wie kleine? Ich meine, es gibt ja bestimmte Player am Markt, die jetzt auch gerade auf Akquisitionstour sind, mit dem Argument, dass man natürlich auch den Versicherungsunternehmen mit einer stärkeren Macht gegenübertreten muss, um bestimmte Bedingungen durchsetzen zu können.
Ja, ich glaube, für die Kundinnen und Kunden ist es ja nicht schlimm, wenn da ein paar kleinere verschwinden. Es ist vielleicht schade, dass es gerade ein paar kleinere erwischt, weil, ja, wieso soll es nicht auch kleinere Firmen geben? Das haben wir im Treuhand, gibt es ja relativ viel kleine Treuhandfirmen, die machen das gut und die können gut überleben. Und im Broking wird das einfach schwierig werden. Die Kundinnen und Kunden haben immer noch eine Auswahl, es wird immer noch genug Player geben. Und für gewisse wirklich Großkunden ist es ja heute schon so wie bei den Big Four. Da ist sehr unwahrscheinlich, dass sich von den börsenkotierten Firmen, die weltweit agieren, dass die sich jetzt auf einen Fünf-Mann-Versicherungsbroker fokussieren. Das ist sehr, sehr unrealistisch.
Und wenn Sie sich für den zukünftigen Markt etwas wünschen könnten, auch im Blick auf Ausbildung und Weiterbildung, was sind da so drei wichtige Anliegen?
Ja, ich glaube, für Aus- und Weiterbildung, da sind wir schon als SIBA an etwas dran, dass das einfach noch nicht spruchreich. Im Bereich Haftpflicht wird da wahrscheinlich eine Reihe mit halbtägigen Tagesseminaren kommen, wo sich Fachspezialisten im Bereich Haftpflicht und auch erfahrene Mandatsbetreuerinnen dran wenden können. Also ich glaube, der Wunsch ist einfach da, dass wir laufend uns hinterfragen, was sind die Themen für Kundinnen und Kunden, wo müssen wir uns weiterbilden? Und dass wir da genug Teilnehmende finden, dass wir genug Referentinnen und Referenten finden, die das gut rüberbringen. Ich meine, es gibt Cracks, die wissen alles, alle Gesetze und kennen jedes Beispiel, aber die Vermittlung, die spannende Vermittlung für Kurse oder die Tagesseminare, das ist schon auch noch schwierig, da gute Leute zu finden, die sich dann auch noch die Zeit nehmen, weil meistens sind die im Beruf so eingedeckt, dass sie jetzt nicht noch Zeit und Lust haben, sich zusätzlich in der Aus- und Weiterbildung zu engagieren. Aber dieses Milizsystem, das wir in der Branche haben, das finde ich unheimlich wichtig und wertvoll. Da tauscht man sich aus Praxisfällen, man kennt sich, man vernetzt sich. Das ist ganz wichtig, dass wir uns das beibehalten und nicht alles nur auf die Digitalisierung schieben. Natürlich gibt es super Webinare und da können Sie digital und alles machen. Mir persönlich geht dann irgendwann der Laden rund, habe ich keine Lust. Wenn ich aber an ein physisches Präsenzseminar gehen kann, wenn es das in Zukunft weiterhin gibt, dann bin ich guten Mutes, dass es uns als Versicherungsbroker auch weiterhin braucht, weil wenn Sie alles wissen und nur noch so digital vermitteln, ich glaube, das Interesse wird dann irgendwann nicht mehr so groß sein.
Ja, dann wünsche ich weiterhin gutes Gelingen bei Ihren Vorhaben mit der Aus- und Weiterbildung und bin gespannt auf weitere Innovationen. Ich bedanke mich ganz herzlich für das Gespräch und wünsche weiterhin eine gute und inspirierende Woche und leidenschaftliches Arbeiten.
Herzlichen Dank, Frau Geiger.
HZ Insurance Broker Podcast.